Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Roadbike-Podcast Faszination Rennrad. Ja, hier sprechen die Roadbike-Redakteure über Technik, über den Profi-Radsport und die Jedermann-Szene und aber auch über das beste alkoholfreie Weizen für nach der Tour. Also eigentlich alles, was mit dem Rennradfahren zu tun hat. Ja, ich bin Sebastian Hohlbaum, ich bin Online-Redakteur bei der Roadbike und heute sitzen im Podcast neben mir Moritz Pfeiffer, auch Roadbike-Redakteur.
Servus.
Und Alexander Walz, der Redaktionsleiter der Roadbike.
Hallo.
Und zu dritt sprechen wir heute über die Zukunft. Und wir schauen ein bisschen in die Glaskugel und überlegen uns, was das Rennradjahr 2020 bringt. Und da ist denn schon mal die erste Frage hier in die Runde. Welche großen Trends erwarten uns denn für 2020? Weil das Jahr kommt bald.
Wenn man sich bei der Eurobike umgeschaut hat, dann ist mein Eindruck, gibt es im Rennradbereich vor allen Dingen zwei große Trends. Das eine ist der Trend Aero und der andere Trend ist Gravel. Man fährt entweder richtig schnell oder man fährt Offroad-Rennrad. Ja, was bedeutet Gravel eigentlich genau? Gravelbike ist ja eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Der Begriff Gravel steht für Schotter. Aber diese Fahrräder können ja so viel mehr. Also es ist im Kern ein Rennrad, was nicht auf Asphalt festgelegt ist, sondern eben auch auf Schotter funktioniert, aber auch auf Waldwegen, Wiesenwegen, überall da, wo man mit dem klassischen Renner eigentlich nicht hin kann. Und das erweitert natürlich die Einsatzmöglichkeiten erheblich und macht es eine ganz neue Facette der
Faszination. Ja, Faszination, und das ist ja das Schöne, es funktioniert auch auf der Straße richtig gut. Also man kann ja mit den Dingern auch richtig schnell fahren. Und das ist, glaube ich, die verbindende Komponente mit allen, die vom klassischen Rennrad kommen, dass es eben alles zusammenbringt am Ende.
Ja, genau. wenn so ein Laie so ein Gravelbike vor sich sieht, dann denkt er ja erstmal, oh, es ist ein Rennrad, und auf den zweiten Blick erkennt er vielleicht, okay, hier, das hat nicht so schmale Reifen wie ein Rennrad, weil das ist eins der Hauptmerkmale eigentlich von so einem Gravelbike, die breiten Reifen, die mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Profil haben, aber auf jeden Fall nicht so die klassischen glatten, dünnen Rennradreifen sind.
Und sie sind eben nicht festgelegt auf diese 33 mm breiten Cyclocross-Reifen. Also es gab ja auch vorher schon Rennräder, mit denen man im Gelände fahren konnte. Das waren aber ganz klar, das sind Rennmaschinen. Cyclocross ist ein Wettkampfsport auf klar abgestecktem Rundkurs, auf dem man dann für eine bestimmte Zeit, 40 Minuten oder wie lange auch immer, halt Rennen fährt. Gravelbike ist eigentlich eine sehr viel breitere Facette. Die Reifen werden breiter, also von, ich sag mal, 35 Millimeter bis hin zu ganz abgefahren mit 650B schmal, also mit kleineren Laufrädern wirkliche
richtig breite Reifen.
Richtig breite Schlappen, ja. Also Mountainbike-Reifen kann man sagen. Und genau, also das ist halt einfach diese neue Möglichkeiten, die vor allen Dingen durch die Reifenwahl eben sich öffnen.
Ja, auf der, weil du vorhin gesagt hast, bei der Eurobike, das stimmt. Also mir ist das auch aufgefallen beim Drüberlaufen. Also es hatte eigentlich jeder Hersteller hatte ein Gravelbike am Stand und auch viele Hersteller, wo wir als gestandene Roadbike-Redakteure die gar nicht so auf dem Schirm hatten. So eigentlich Hersteller, die ja vorher nur Mountainbikes gehabt hatten, die hatten auf einmal ein Fahrrad mit Rennradlenker, was dann das Gravelbike war am Stand. Ja, Niner oder Pivot oder
Santa Cruz,
also, Lightville.
Einige tatsächlich.
Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Es eröffnet einem ja auch viel mehr Möglichkeiten beim einfach Planen von Touren oder beim wenn man quasi eine Runde fahren will, wo man vorher vielleicht gesagt hat, ich kenne den Weg nicht, ich weiß gar nicht, ob der da hinten noch weiter asphaltiert ist oder ob das da im Wald irgendwann dann in einer Schotterpiste endet. Und mit dem neuen Gravelbike hast du neue Möglichkeiten und hast es ein bisschen einfacher, einfach mal ins Blaue zu fahren und eine Runde zu finden, auf die du vorher vielleicht gar nicht gekommen wärst.
Genau, das ist meiner Meinung nach auch ein ganz großer Vorteil der Geräte. Sie sind natürlich auch der perfekte Untersatz, um zur Arbeit zu pendeln, muss ich persönlich sagen. Man ist gerade in den großen Städten gibt es doch irgendwie immer wieder die Zufahrten, die durch die Wälder führen oder durch den Stadtpark oder wie auch immer. Und man ist eben letztlich in seiner Streckenwahl nicht mehr so eingeschränkt, wie das mit dem Rennrad, mit dem klassischen Straßenrennrad bis dato der Fall war. Und wie Alex gesagt hat, es ist trotzdem schnell auf Asphalt. Also man hat den Vortrieb, den man beim Mountainbike vielleicht vermissen würde oder auch beim Trekkingfahrrad.
Ja, ja, und ich kann eben trotzdem weg vom Verkehr. Ich glaube, das ist ja das zentrale Element, dass ich eben nicht mehr festgelegt bin, sondern ja einfach flexibler bin in meiner Routenwahl. Und ich stelle das gerade hier in unserem Verdichtungsraum auch fest, dass viele Leute einfach die Nase voll haben von vollen Straßen, von aggressiven Autofahrern und deshalb versuchen, Nebenstrecken zu wählen, Wirtschaftswege zu wählen, Feldwege, Wiesenwege, Waldwege, sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Und das ist, glaube ich, das Schöne an der ganzen Sache.
Was auch ein Aspekt ist vom Gravelbike, der da auch quasi in diesem Gravel-Trend mitschwimmt, ist so, finde ich, ein bisschen das Bikepacking, also dass man die Möglichkeit hat, irgendwie sich Taschen ans Rennrad zu schnallen, was ja eigentlich unter Rennradfahren, muss man sagen, ja auch mal ein bisschen verpönt ist. Also so eine riesige Satteltasche, das ist immer so, wenn man das schon sieht.
Grenzwertig.
Ja, da denkt man so, muss nicht sein. Und jetzt haben wir da 15 Liter Satteltaschen und vorne noch eine Rolle am Lenker. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin diesem Trend auch ein bisschen erlegen und habe vor zwei Wochen habe ich das mal ausprobiert mit tatsächlich Satteltasche, Frontrolle, Rahmentasche mit einem Schlafsack und einer Isomatte drin und dann bin ich einfach mal ins Grüne gefahren. Und ganz ehrlich, also an dem Trend ist auch ein bisschen was dran. Also es macht Spaß und es ist was anderes, wie Moritz schon gesagt hat. Es ist was anderes als auf dem Mountainbike. Klar kann ich das auf dem Mountainbike machen, aber
wir sind im Grunde unseres Herzens sind wir ja Rennradfahrer. Genau, wir brauchen den Rennradlenker und
die Rennradschaltung und das ist
Einfach auch das Gefühl voranzukommen. Das ist ja beim Mountainbiken oft so ein bisschen das Thema, dass ich einfach, es ist so behäbig und schon sehr abfahrtslastig und im Grunde bei uns, es ist Tourenfahren mit größeren Möglichkeiten.
Ja, es sind auch die Strecken, die man zurücklegt. Also es ist einfach durch den Vortrieb, durch die Sitzposition, die ist ein bisschen entspannter. Man kommt halt andere Strecken voran. Die Geschwindigkeit ist doch auch dann höher als beim Mountainbike in der Regel und das macht halt diese Faszination aus und wie gesagt, auf der Eurobike deutlich sichtbar, es ist ein Trend, da kommt man 2020 nicht drum herum und als Hersteller jetzt es macht einfach Spaß. Allerdings, das muss man auch sagen, es ist Gravelbike ist nicht unbedingt Gravelbike, das war auch deutlich sichtbar bei der Eurobike.
Ja, das stimmt.
Jeder hat da so seinen eigenen Ansatz. Es gibt verschiedene Schulen oder Prägungen, sage ich mal. Es gibt da einige Hersteller, die das Ganze ausgesprochen sportlich interpretieren, für die das Gravelbike wirklich das Rennrad mit etwas breiteren Reifen ist, aber halt sportliche Sitzposition, extremer Vortrieb, krasse Sattelüberhöhung auch.
Ja, und auch gar nicht so viel Komfort, der vielleicht ein bisschen durch die breiten Reifen kommt, aber definitiv nicht unbedingt durchs Rahmenset.
Bei manchen Herstellern ist dann aber auch bei einer gewissen Reifenbreite auch Schluss. Also, dass man sagt, 35 oder 37 Millimeter ist halt auch Feierabend. Mhm. Bei anderen Herstellern geht es da halt erst los.
Fängt's da erst an.
Genau, also die interpretieren das im Gegenteil ganz, ganz tourenlastig, kann man sagen, mit sehr entspannter Sitzposition oder zumindest entspannterer Sitzposition, mit eben diesen vielen Packtaschenmöglichkeiten und am Ende der Kette steht dann das Fahrrad, das Gravelbike, was schon mit extrem breiten Reifen kommt. Ich habe eben erwähnt, die kleineren Laufräder, die man in viele Gravelbikes auch einbauen kann, wo dann wirklich 45, 50, 54 Millimeter breite Mountainbike-Reifen, also quasi ein Mountainbike mit Rennradlenker, wenn man es böse ausdrücken will, die dann auch auf ruppigem Gelände funktionieren und eher dann in Richtung Trail gehen.
Ja, für mich schließt sich da auch so ein bisschen der Kreis, weil das so an Mountainbiken von vor 25 Jahren erinnert, also mit starrer Gabel in den meisten Fällen.
Ja.
Nicht den ganz breiten Reifen, wie das viele Mountainbiker ja inzwischen auch zum Teil fahren, aber eben noch ehrlicher, geradliniger Sport irgendwie. Das sind leichte Räder, was tatsächlich, glaube ich, auch einen Nerv trifft. Denn viele Mountainbikes sind durch 29 Zoll, durch irgendwie breite Schlappen und extreme Geometrien sehr abfahrtslastig, sehr schwer geworden und lassen so ein bisschen diesen Sportsgeist vermissen. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Lücke, die diese extremeren Gravelbikes sehr gut schließen können.
Ja, ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt hier das große Mountainbike-Bashing betreiben sollten. Also die Mountainbikes haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen müssen wir das als Rennradler natürlich tun, aber ja. Es ist einfach vielleicht für uns Rennradler, die dann doch irgendwie gewisse Hemmungen vielleicht haben, aufs Mountainbike zu gehen, es ist ein schönes Zwischending, was einfach neue Horizonte erweitert. Genauso ist es für Mountainbiker, die vielleicht nicht unbedingt in der wirklichen Abfahrtsecke angesiedelt sind, auch eine spannende Möglichkeit und eine interessante Fahrradgattung, sage ich mal, um noch ein bisschen schneller unterwegs zu sein als bisher.
Und den Radius auch
genau,
zu erweitern.
Die Reichweite.
Einfach, genau.
Ja. Was ich auch interessant finde bei den Gravelbikes ist ja, dass es so es ist kein Trend mehr, sondern es ist angekommen, aber ein Trend aus den, sagen wir vor 5 Jahren, die Scheibenbremse, dass es das jetzt so ein bisschen erst möglich gemacht hat, weil ohne die Scheibenbremse hätten wir nicht die Möglichkeit, diese Reifenfreiheit am Rennradrahmen und an der Gabel zu haben, um diese Reifen zu montieren. Und es ist ja auch interessant, dass dieser neue Trend erst bedingt wurde durch eine Entwicklung, die auch an sich nicht so alt ist. Also hätt's die Scheibenbremse jetzt nicht ans Rennrad geschafft, dann wäre das mit den
Gravelbikes. Was sie ja übrigens über den Cyclocross geschafft hat. Also sie kommt ja eigentlich schon aus dem Geländerennradfahren und hat das Geländerennradfahren dann auch nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Jetzt mit der ganz neue Trend ist die Scheibenbremse sicher nicht, aber auch das war natürlich bei der Eurobike ganz klar zu sehen. Am Rennrad geht die Entwicklung klar hin, nicht mehr nur klar hin, die Scheibenbremse ist angekommen.
Die ist angekommen.
Und Neuentwicklungen werden größtenteils, kann man fast sagen, ausschließlich für, neue Rahmen werden fast ausschließlich für Scheibenbremsen entwickelt. Und das gibt dann eben die Freiheit, auch sowas wie das Gravelbike zu entwickeln.
Ja, gut, das Gravel, das war jetzt quasi ein Trend, den du genannt hast, was ein bisschen fast so ein gegenteiliger Trend war, also Gravel mehr ein bisschen entschleunigt und über Gelände, und der andere Trend, hast du gemeint, war Aero, wo es ja wirklich das geht eigentlich nur auf Asphalt, und da geht es darum, schnell zu fahren, nicht um im Gelände und entspannt, sondern hier geht es um maximale Geschwindigkeit. Was habt ihr da, wie habt ihr den Trend so ausfindig gemacht?
Also das typische Aero-Rennrad, wie man das vielleicht noch vor 2-3 Jahren gesehen hat, das gibt es natürlich immer noch. Aber Aero ist inzwischen eigentlich ein viel breiteres Thema geworden. Also das heißt, an jedem neu entwickelten Rennrad finden sich Aero-optimierte Teile. Da werden Leitungen integriert, Kabel, Züge, nichts mehr läuft.
Rohrformen des Rahmens.
Genau, die Shapes der Rahmen, der Rohrformen, diese integrierten Cockpits mit Lenkervorbaueinheiten. Alles sieht aus und wirkt wie aus einem Guss, tief angesetzte Kettenstreben. Auch so ein Thema, was letztlich so ein bisschen durch die Aerodynamik diktiert wurde. Und was inzwischen auch von vielen Herstellern adaptiert wurde. Und natürlich so ein bisschen, gibt ja auch böse Stimmen, die dann sagen, die sehen ja alle gleich aus.
Ja, das war interessant. Da hat ein Leser auf Facebook hat auch geschrieben, beim neuen Rad, da ging es auch um ein, es war eher ein aero-optimiertes Topmodell und kein explizites Aero-Modell. Der hat geschrieben, wenn das so weitergeht, sehen die Bikes genauso uniform aus wie mittlerweile viele Autos. Das hat Johann Nepomuk auf Facebook geschrieben. Und ein anderer hat bei einem Rad von Orbea hat er geschrieben, Orbea goes BMC, weil es seiner Meinung nach die Räder sich nur noch durch die Lackierung und den Namen unterscheiden. Das ist interessant, aber wie du gesagt hast, die sind Entwicklungen, die sind halt nicht der Designsprache geschuldet, sondern es geht darum, was
die Räder,
ist.
Die Räder werden im Windkanal entwickelt, viele, und da ist halt einfach, gibt es gewisse Erkenntnisse, was bringt was und was bringt viel, was bringt wenig, und zum Beispiel eben tief angesetzte Sitzstreben, das ist ein Element, was man jetzt an vielen Rennrädern sehen kann, die scheinen halt sehr, sehr viel zu bringen, deswegen tauchen die jetzt herstellerübergreifend auf, und dadurch kann tatsächlich dieser Eindruck entstehen, dass eine gewisse Uniformität bei den Rädern zu erkennen ist. Aber es ist einfach so. Wir sind ja jetzt auch letztes Jahr im Windkanal gewesen. Der größte Widerstand, den man zu überwinden hat, wenn es darum geht, Fahrrad zu fahren, ist der Luftwiderstand. klassische Idee des Rennradfahrens ist, einfach schnell voranzukommen, den Geschwindigkeitsrausch auch zu erleben. Das ist natürlich ein ganz großer Teil dessen, was die Faszination Rennrad ausmacht. Mhm. Und da sind eben flatternde Trikots, wie wir es früher gesehen haben, außenliegende Züge.
Offene Westen.
Offene Westen, Rundrohre, die sind da halt einfach kontraproduktiv. Ja. Und das kommt mehr und mehr natürlich bei den Herstellern an, das kommt auch mehr und mehr bei den Rennradlern draußen an. Und ja, das ist einfach ganz einfach
ein großer Trend. Es ist natürlich, es gibt sicher noch draußen die Rennradfahrer, die eben vielleicht dann doch Wert legen auf ein eher leichtes Rennrad und sagen, dass mit der Aerodynamik, ich bin viel in den Alpen unterwegs, ich habe jetzt nicht so viel Nutzen von einem besonders aerodynamischen Rad, aber wenn es ein Kilo mehr wiegt, dann habe ich davon schon einen Nachteil. Das ist natürlich so ein bisschen die Kehrseite dieses Trends, weil die flächigeren Rohrformen, die Hochprofil-Laufräder, genau, das ist halt alles was aufs Gewicht geht, auch wenn ganz blöde gesagt, wenn da ein Zug intern verlegt ist und dann mehr Zughülle oder sogar Bremsleitung oder so, gut, die geht immer durch, aber so eine Zughülle, wenn die durchgehend verlegt ist, anstatt wie früher noch an relativ leichten Rennrädern außen ohne Zughülle, das ist auch nochmal ein bisschen Gewicht. Wenn man so an Gramm, an einzelnen Gramms feilscht, schraubt, dann ist das sicher ein bisschen, dann spielt es auch eine Rolle.
Also das ist sicher ein Trend, der erkennbar ist, dass die Räder nicht leichter geworden sind in den letzten Jahren. Da spielen natürlich die ganzen anderen Entwicklungen auch mit rein. Scheibenbremse ist ein Gewichtsthema, die breiteren Reifen, breitere Felgen ist ein Gewichtsthema. Diese Aerodynamik hatten wir gerade. Das wird, glaube ich, die nächste große Herausforderung für die Entwickler sein, da wieder den Trend in die andere Richtung zu gehen.
Und da muss man schon auch kritisch anmerken, da hat die Industrie auch zu Beginn dieser Scheibenbremsenentwicklung vieles versprochen, was sie nicht gehalten hat. Also zum Beispiel nur bei Laufrädern hieß es, wenn die Felgenflanken, also die Bremsflanken, wenn auf denen nicht mehr gebremst wird, dann können die Felgen leichter werden, die rotierende Masse wird geringer, die Laufräder werden insgesamt leichter. Das ist aber, das haben auch alle unsere Tests jetzt in den letzten Jahren gezeigt, das ist einfach nicht der Fall. Die Laufräder werden teilweise schwerer, einfach weil mehr Speichen verbaut sein müssen, weil die Narbenkörper teilweise verstärkt werden müssen. Also von daher, es ist tatsächlich so, die Räder kosten mehr und sind schwerer geworden. Das ist natürlich schwierig zu vermitteln und nur teilweise sind die Leute da bereit, dann auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt die bessere Funktion meinetwegen einer Scheibenbremse gegebenenfalls in Kauf, um einen anderen Nachteil oder den stelle ich über den Nachteil, der mir entsteht durch das höhere Gewicht.
Ja, was du gesagt hast, also was den Preis angeht, das finde ich auch sehr interessant, dass die Top-Modelle der neu vorgestellten Räder jetzt, also ich erinnere mich noch, als diese 10.000 Euro Schallmauer durchbrochen wurde, das ist gar nicht so lang her und mittlerweile sind wir bei 13.000 Euro angekommen für ein wirklich hochtechnisiertes Gerät, das möchte ich gar nicht, in dem sicher extrem viel Entwicklung auch steckt, aber der Preis ist einfach nicht wegzureden. Also das ist
der Preis ist nicht wegzureden. Auf der anderen Seite darf man auch nicht übersehen, dass die Technologien in ihrem Kern ja auch in niedrigeren Preisregionen durchaus zum Tragen kommen. Also
es nach gibt wie nicht vor nur gilt, das 13.000 Euro Rad, genau, sondern es gibt auch noch das 8.000 Euro Rennrad.
Ja, aber auch das 2.000 oder 3.000 Euro Rennrad, was halt viel von den Entwicklungen im hochpreisigen Bereich auch durchaus profitiert.
Ja. Ein anderer, ein bisschen negativer Teil oder ein negativer Aspekt dieses Aero-Trends ist natürlich, dass die Räder jetzt nicht unbedingt pflegeleichter geworden sind. Also wenn man.
Ja, klarer Fall. Innenverlegte Züge, Leitungen, die durch die Lenkervorbaukombination gehen. Das ist
in den Gabelschaft rein, aus der Gabelscheide wieder raus. Also das sind.
Es sieht oft sehr schnittig aus. Es ist auch aerodynamisch messbar ein Vorteil, aber für den Otto-Normalschrauber und auch für den wirklich für den Berufsmechaniker, für
den ist es ein Albtraum. Das darf man in vielen Fällen leider. Oder darf man nicht vergessen. Und wer mal bei uns in der Werkstatt zugeguckt hat, wie die Mechaniker hier die Räder zerlegen zum Testen und dann wieder mühsam zusammenbauen müssen, Also da liegt ein Faktor Zeit dazwischen, das ist für viele einfach nicht nachvollziehbar. Und eben mal so einen Zug zu wechseln, was früher eine Sache von 5 Minuten war, das kann sich schon mal mit Durchfummeln durch irgendwelche innen verlegten Leitungen, Zughüllen, die nicht durchgängig sind, das artet schnell in eine Stunde aus. Mhm. Und da hat schon mancher geflucht da unten.
Und ist halt auch vielleicht nicht unbedingt ganz so leicht zu lernen für jemand, der Laie ist und quasi nur an seinem eigenen Rad mal was reparieren muss. Oder zumindest schreckt es im ersten Moment ab, wenn ich weiß, ich bin damit, selbst wenn ich mich auskenne, irgendwie über eine Stunde vielleicht beschäftigt. Und wenn dann ist es vielleicht so, dass ich gar nicht erst es ausprobiere.
Diese Berührungsangst, auch mal eine hydraulische Bremsanlage zu entlüften oder sowas, das ist natürlich eine ganz andere Schwelle, sich da ranzutrauen. Und am Ende ist es meist kein Hexenwerk. Aber für jemand, der 2 linke Hände hat, natürlich anfangs erstmal unüberschaubar und wirklich eine Hürde.
Und andererseits bietet es auch wieder Chancen für Hersteller und ja auch Händler durch innovative Serviceangebote oder zum Beispiel ein flächendeckendes Serviceangebot auch wieder Punkte zurückzugewinnen, gerade vielleicht auch im Wettbewerb mit den Internetanbietern, also
die quasi über den Preis attraktiv sind. Aber wenn man mal ein Problem hat, zögert man vielleicht zum Radladen seines Vertrauens zu gehen, der einem dann an den Kopf wirft, dass man das Rad da bitte reparieren lassen soll, wo man es auch gekauft hat, nämlich im Internet. Ja, das ist ein immer wiederkehrendes Problem, worauf uns auch die Leser der Roadbike immer mal wieder hinweisen, dass das doch zu Reibereien führen kann, wenn man mit dem Versenderrad in den Fachhandel geht. Wir haben jetzt noch bei den Trends noch gar nicht über Schaltungen gesprochen, denn die Frage ist überhaupt, tut sich denn für 2020 da so viel in dem Bereich? Also Camper hat die 12-fach-Schaltung schon vor einiger Zeit, vor über einem Jahr präsentiert. SRAM hat Anfang 2019 gleich in kurzer Folge 2 12-fach kabellose elektronische Schaltungen rausgebracht, die E-Tip Axis und die Force Axis. Und ja, Shimano.
Also das ist
weiter Schaltung.
Tatsächlich eine interessante Frage, glaube ich, für viele auch da draußen, weil Shimano natürlich den Markt ganz klar beherrscht, stückzahlenmäßig. Und das Einzige, was von Shimano jetzt in diesem Jahr neu kam, waren die Gravel-Gruppen, GRX, die interessanterweise auf 11-fach-Technologie setzen, anders als die Mountainbike-Komponenten, die inzwischen auch bei 12-fach angekommen sind. Deshalb stellt sich natürlich jeder die Frage, was macht Shimano? Kommt 12-fach? Man darf vermuten, ja. Angekündigt ist bislang nichts. Auch elektronisch schalten ist natürlich weiterhin ein Trend. Kommt Funk von Shimano oder eine Funkschaltung? Auch da werden die Köpfe oder reden sich die Leute die Köpfe heiß.
Ja, das habe ich auch schon im Bekanntenkreis, habe ich quasi immer wieder auch diese Frage gehört, weil ich mich ja auskennen würde, warum denn Shimano noch nichts Kabelloses hätte? Das wäre doch, also es wird wohl draußen gesehen, hey, das gibt's von der anderen Firma, dann kann es ja nicht so schwer sein und ich fahre aber gern Shimano. Warum macht das Shimano nicht auch? Und also ich denke zumindest, was ich so mitgekriegt habe, anekdotenweise, ist, dass da der Bedarf in Anführungszeichen schon oder die Erwartungshaltung schon so
ist. Die Erwartungshaltung ist da, ich glaube, das ist unbestritten. Man darf natürlich nicht vergessen, also ich finde, ein Vorteil der drahtgebundenen Schaltung ist immer noch, ich habe nur einen Akku, den ich im Auge behalten muss. Bei einer Funkschaltung sind es in aller Regel mal mindestens 3 oder 4. Mhm. Das heißt, die Chance, dass ein Akku oder eine Batterie leer ist, wächst natürlich. Aber zum Aufbau von so einem Rad oder auch für die Linienführung ist es natürlich sehr viel eleganter, weil ich die Komponenten einmal koppeln muss. Und in der Regel funktioniert das ja auch gut.
Und wir haben ja auch gerade beim Aerotrend drüber gesprochen, wie kompliziert zum Teil die Kabelführung oder die Führung von Schaltzügen und Bremsleitungen und was weiß ich ist. Das eliminiert natürlich wieder einen Faktor. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man mal auch auch eine Shimano-Schaltung, eine DI2 hat vielleicht mal ein Problem und dann in dem innen verlegten Kabel da irgendwo den Wackelkontakt zu finden, ist eine Herausforderung, die ich beim kabellosen System dann natürlich nicht habe. Gut, wenn es da nicht funktioniert,
dann ist es, glaube ich, endgültig aus, aber
ist es
ich glaube schon, dass da ein Druck da ist vom Markt und dass auch die Erwartungshaltung steigt. Also
andererseits darf man nicht vergessen, Shimano hatte zuletzt, als sie die jetzt aktuelle Dura-Ace DI2 vorgestellt hat, auch Probleme, sie in den Markt zu bringen, sie in Stückzahl in den Markt zu bringen. Die war sehr, sehr früh angekündigt, ist sehr spät gekommen. Auch die Ultegra hat sich dann so ein bisschen verzögert, beziehungsweise auch die Abstände zwischen den beiden Gruppen sind sehr viel kürzer gewesen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also es war kein, jetzt mal gemessen an der japanischen Perfektion, mit der dieser Hersteller da sonst immer rangeht, war das eher ein Desaster, kann man fast schon sagen. Von daher ist vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung bei Shimano. Man hat eine unglaublich starke Marktposition, man hat keine unmittelbare Notwendigkeit, jetzt quasi ja, einen Schnellschuss zu machen. Deswegen wird man sich sehr genau überlegen, wann man mit einem Produkt herauskommt und wie man diesmal mit einem Produkt herauskommt. Also SRAM hat es ja vorgemacht, wie ich fand, sehr beeindruckend mit Vorstellung, es gibt die Technologie, waren am gleichen Tag die ersten Fahrräder mit dieser Schaltung und mit diesen Schaltungen auch zu kaufen. Und das ist mit Sicherheit auch eine Messlatte, an der sich Shimano wird messen lassen, wenn dann was Neues kommt.
Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, in freier Wildbahn 4 Wochen nach der Präsentation der SRAM Red E-Type Access habe ich ein Rennrad gesehen, ein Canyon mit SRAM Red E-Type Access, ein regulär im Internet gekauftes, das dann 4 Wochen Lieferzeit, das finde ich ist absolut legitim, aber da merkt man mal, wenn etwas präsentiert wird, ist bei den Verbrauchern oft der Wunsch da, ich habe das jetzt gesehen, jetzt möchte ich das auch haben. Und wenn da eine Firma liefern kann, das ist natürlich...
Das ist ein Vorteil und den hat Shimano eben beim letzten Mal aus der Hand gegeben oder nicht bedienen können, dieses geweckte Bedürfnis oder beim Kunden geweckte Bedürfnis. Und das werden sie 2020, wenn sie denn jetzt was bringen, werden sie das auf jeden Fall besser machen.
Denke ich auch,
ja. Wollen.
Ja, das waren ja schon mal ein paar sehr spannende Analysen und auch Prognosen. Also ihr habt es hier zuerst gehört, 2020 kommt von Shimano 12 Wochen kabellos.
Das ist ganz klar.
Ganz klar in unseren Augen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und zwar so viel Spaß, dass ihr diesen Podcast auch abonniert und dass ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder einschaltet beziehungsweise die Folge runterladet. Uns gibt es überall da, wo ihr Podcasts findet, auf Spotify oder iTunes oder auch sonst überall. Ja, deswegen sucht nach dem Roadpack-Podcast Faszination Rennrad und abonniert uns. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik oder Themenvorschläge für die nächsten Folgen habt, wir sind da ganz offen, dann schreibt uns doch vielleicht eine E-Mail an podcast@roadbike.de. Ich sag's nochmal, podcast@roadbike.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, in dem ihr alles loswerden könnt, was ihr zum Thema Roadbike sagen wollt. Ja, wir sagen nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.